SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios.» Der Schweizer Nachrichtendienst will sich an einen französischen Satelliten hängen. Wir fragen, ist das nötig und ist das überhaupt vereinbar mit der Neutralität? Der Airbus-Chef holt seinen Riesenflieger A380 vom Himmel. Contrecoeur.
A painful decision for us. We've invested a lot of effort, a lot of resources, a lot of sweat.
Warum sich Airbus mit dem A380 so gewaltig verrechnet hat. Und zunehmend keine Billettkontrollen mehr in Intercity-Zügen. Aus Zeit- und Sicherheitsgründen.
Die Leute wollen mir eigentlich die Fahrkarte zeigen und ich sage, tut mir leid, heute mache ich hier keine Kontrolle.
Was ist los bei der SBB, so ganz grundsätzlich gefragt? Wir haben SBB-Chef Mayer im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Guten Mittag. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Wenn sie sich für Millionen von Franken in einen französischen Überwachungssatelliten einkaufen will, dann ist das heikel. Die Tamedia-Mantel-Zeitungen berichten heute, der Schweizer Nachrichtendienst wolle sich für die nächsten 10 Jahre für umgerechnet rund 95 Millionen Franken an einen französischen Satelliten hängen. Dafür bekäme der Schweizer Nachrichtendienst jeden Tag bis zu 15 hoch aufgelöste Bilder. Bilder von Truppenkonzentrationen auf der Welt, von Gebäuden, von strategischen Stellungen und so weiter und so fort. Ja, Dominik Mayer im Bundeshaus, der Schweizer Geheimdienst will mit Frankreich zusammenarbeiten, sich also quasi Satellitenleistung mieten. Geht das neutralitätspolitisch überhaupt?
Also diese Pläne des Verteidigungsdepartements sind umstritten. Auch die Bundesbehörden selbst haben Zweifel. Die Tamedia-Zeitungen zitieren heute aus einem Papier des Außendepartements EDA, das angefragt worden ist vom Verteidigungsdepartement. Und das Papier liegt inzwischen auch uns vor. Es heißt dort sinngemäß, Satellitenbilder einfach kaufen von einer fremden Macht, wie zum Beispiel Frankreich, das sei kein Problem. Ein Problem aber sei, dass die Schweiz für diese Kooperation mit Frankreich eine Anschubfinanzierung leisten müsste. Für das ganze Militärsatellitenprojekt, da geht es um über 60 Millionen Franken einmalige Zahlung, das sei neutralitätsrechtlich und politisch heikel, heißt es in diesem Papier, denn sobald Frankreich in einen Krieg eintreten würde ohne UNO-Mandat, dann könnte das Ausland sagen, ihr Schweizer, ihr macht eine wesentliche Mitfinanzierung eines wichtigen militärischen Projekts, wir können euch nicht als neutral in diesem Konflikt, den jetzt Frankreich führt, anerkennen.
Es wird also unterschieden. Was schließen die Behörden nun aus diesen Bedenken?
Hier wird es etwas kurios. In diesem Papier schlägt das Außendepartement EDA vor, man könne ja diese Anschubfinanzierung auf 10 Jahre verteilen, auf Jahresbeiträge, ja 6 oder 7 Millionen Franken. Und falls Frankreich dann einen Krieg anfange, in einen Krieg eintrete, ohne UNO-Mandat, könne man diese Jahresbeiträge sofort stoppen. Die Idee der Juristinnen im Außendepartement ist die, wenn man das Geld stückle, dann erscheine das weniger als direkte Unterstützung eines französischen Militärprojekts. Es ist aber völlig offen, ob die Juristen mit dieser Idee auch durchdringen. Das Verteidigungsdepartement VBS sagt heute auf Anfrage, es sei überhaupt kein Entscheid gefallen in Sachen Satelliten.
Ganz grundsätzlich gefragt, wie sinnvoll ist eine solche Zusammenarbeit denn aus Schweizer Sicht, wie jetzt zum Beispiel mit Frankreich?
Nun, alle Armeen sind angewiesen auf Satellitenbilder für die Aufklärung, für Übungen auch und auch um zu schauen, ob die eigenen Anlagen gut getarnt sind. Kein Staat kann es sich leisten, hier einfach blind zu sein. Das Verteidigungsdepartement sagt heute, es gehe vor allem um die Bedürfnisse der Armee in diesen Überlegungen und nicht und weniger um die des Nachrichtendienstes. Heute bezieht die Schweizer Armee die Bilder von Privatfirmen, die eigene Satelliten im All haben. Auch das kann ja heikel sein. Diese Firmen wissen genau, für was sich die Schweiz interessiert strategisch. In einem Ernstfall sei das problematisch, hat uns ein hoher Militär letzten Herbst gesagt. Und Militärvertreter sagen seit Langem, wir brauchen neue Quellen für unsere Satellitenbilder, wenn möglich auch besser auflösende Bilder. Die Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit mit Frankreich, die kursieren deshalb seit Anfang letzten Jahres.
Apropos neue Quellen, einen eigenen Satelliten ins All schicken, ist das keine Option?
Die Schweizer Armee macht sich tatsächlich seit 2-3 Jahren solche Gedanken. Satellitentechnologie wird immer günstiger und es gibt auch viele Schweizer Firmen mit sehr viel Know-how in diesem Bereich. Aber der Betrieb der Satelliten, die Infrastruktur, Bodenstation, Programmierung und so weiter, die bleibt teuer. Ein Militär hat uns im Herbst gesagt, das wäre wie eine neue Luftwaffe aufzubauen vom Aufwand her. Und heute sagt das Verteidigungsdepartement VBS auf Anfrage, auf Jahre hinaus seien eigene Satelliten für die Schweiz kein Thema.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Dominik Meyer im Bundeshaus. Nun Nachrichten, Tobias Meyer.
Anstatt mit Papierakten und Bundesordnern sollen Schweizer Gerichte künftig mit elektronischen Dossiers arbeiten. Dafür haben die Verantwortlichen heute in Luzern das Projekt Justitia 4.0 lanciert. So soll künftig die rechtsgültige Akte elektronisch sein und Gerichte und Anwälte sollen verpflichtet werden, elektronisch zu kommunizieren. Bis 2020 läuft eine erste Konzeptphase. Die definitive Einführung ist für 2026 vorgesehen. Die digitale Transformation erhöhe die Transparenz und steigere die Qualität, sagte die Vorsteherin der kantonalen Justizdirektoren, die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr, vor den Medien. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres gingen in der Schweiz mehr Menschen einer bezahlten Arbeit nach als noch im Vorjahreszeitraum. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, hat die Zahl der Erwerbstätigen um 0,8% zugenommen auf rund 5,1 Millionen Personen. Dabei nahm die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte zu, während jene der schweizerischen Erwerbstätigen leicht zurückging. Die BLS, das zweitgrößte Bahnunternehmen der Schweiz, baut bis 2023 rund 170 Stellen ab, maximal 45 davon durch Kündigungen. Das schreibt die BLS in einer Mitteilung. Im November 2018 hatte die BLS angekündigt, ihre Kosten bis 2023 um jährlich bis zu 60 Millionen Franken zu senken. Der Stellenabbau ist Teil dieser Kostensenkung. Am stärksten vom Abbau betroffen sind laut der BLS Support- und Management-Funktionen. Die Mitarbeitenden von PostAutor erhalten dieses Jahr 1,2% mehr Lohn. Darauf hat sich das Tochterunternehmen der Post mit der Gewerkschaft Syndicom und dem Personalverband Transfer geeinigt. Nötig ist noch die Zustimmung des Postverwaltungsrates und der zuständigen Gremien der Sozialpartner. Wie PostAuto mitteilt, sollen die individuellen Lohnmaßnahmen mit den Aprillöhnen umgesetzt werden. Betroffen seien rund 3.900 Mitarbeitende. Die Bundesanwaltschaft klagt eine Frau vor dem Bundesstrafgericht an, wegen sogenanntem Voice-Phishing. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft war die Frau Mitglied einer internationalen Bande, die mit Telefonanrufen unter einem Vorwand E-Banking-Daten ausspionierte. Mit diesen Daten gelangte die Gruppierung an die Bankkonten von rund 50 Personen und hob elektronisch Geld ab. Dabei wurden mehr als 2 Millionen Franken gestohlen. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne in der ganzen Schweiz. Heute ziehen lediglich ein paar Schleierwolken vorbei. Für die Jahreszeit ist es ausgesprochen mild. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 12 Grad im Norden und 15 Grad im Süden.
Und nun ab in einen SBB-Zug. Sie sitzen im Intercity und wollen dem Zugbegleiter ihr Billett zeigen. Aber dieser winkt ab, läuft vorbei. Sowas kommt immer öfter vor. Denn seit dem Fahrplanwechsel ist auch auf vollbesetzten Zügen immer häufiger nur noch ein SBB-Zugbegleiter an Bord. Die Folge? Er kann nicht mehr alle Fahrgäste kontrollieren. Aus Zeit- und Sicherheitsgründen. Dieses neue Einsatzkonzept der SBB stößt auf Kritik. Ivan Santoro.
Samstagabend im Februar gegen 23 Uhr im Interregio Bern-Zürich. AF fährt mit seiner Frau nach Zürich. Als der SBB-Kontrolleur den Waggon betritt, strecken ihm die beiden artig ihre Swisspässe entgegen. Der Kontrolleur winkt ab und erklärt, dass er keine Kontrolle mache, er sei nur da, um Auskunft zu geben. Dieser SBB-Angestellte habe alles richtig gemacht, sagt Andreas Menet, selbst Zugbegleiter und Präsident des Zugpersonalverbandes ZPV der Gewerkschaft.
Vor allem, weil mit der SBB abgemacht worden ist, dass ab 22 Uhr immer zwei auf dem Zug sind, oder? Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll die betroffene Person abschätzen, wie ist die Situation und sich dann so organisieren, dass er sagt, so stimmt es für mich.
Für den SBB-Angestellten hat es im konkreten Fall nicht gestimmt. Er war offensichtlich alleine auf dem Interregio-Zug. Deshalb hat er entschieden, keine Billettkontrollen durchzuführen. Er hat damit die Empfehlung der Bahngewerkschaft befolgt. Denn Züge in Randzeiten, vor allem am Wochenende, gelten als Risikozüge. Immer wieder kommt es da zu Vorfällen. Das Zugpersonal wird beschimpft, in Extremfällen auch mal angegriffen. Vor über 10 Jahren hat man deshalb die Doppelbesetzung eingeführt. Das heißt, auf allen Fernzügen wurden die Kontrollen prinzipiell immer zu zweit durchgeführt. Dieses Prinzip ist nun mit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember wieder abgeschafft worden, wie Isabel Betschart, Leiterin Strategie Personenverkehr bei der SBB, sagt.
Unsere Mitarbeitenden begleiten nicht mehr primär Züge, sondern sind für unsere Kunden da und sind das Gesicht der SBB.
Oder anders gesagt, die Zugbegleiter werden vermehrt auch außerhalb des Zuges eingesetzt. Geblieben sei aber die Doppelkontrolle in Randzeiten, sagt Betschart. Aber auch hier sind nicht immer 2 SBB-Angestellte in einem Zug, wie das eingangs erwähnte Beispiel belegt. Ist der Kontrolleur allein unterwegs, kann er auf Kontrollen verzichten, um brenzlige Situationen zu vermeiden. Karin Blättler, Präsidentin des Fahrgastverbandes ProBahn, hat Verständnis für die Ängste der Angestellten, aber überhaupt keines für die SBB.
Das kann nicht sein, dass das in der Hand liegt dieses Mitarbeiters, sondern der Arbeitgeber ist verpflichtet, dass er ein Arbeitsumfeld schafft, das für die Mitarbeiter tragbar ist und dass man dann einfach gewisse Leistungen gar nicht mehr erbringt. Also es kann ja nicht die Lösung sein.
Mit dem neuen SBB-Kundenbegleiterkonzept wird aber vor allem auch tagsüber weniger kontrolliert. Denn auch hier ist häufig nur noch ein einziger Zugbegleiter im Einsatz. Früher waren es deren 2 oder sogar 3. Da kommt selbst Andreas Menet trotz seiner 38 Dienstjahre bei den SBB ins Schwitzen.
Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Zug, 10, 12 Wagen, Sie sind alleine, diese 10, 12 Wagen sind voll mit Fahrgästen. Wenn eine Störung auftritt, zum Beispiel, oder Evakuierung eines Zuges oder so, dann ist man alleine auf verlorenen Posten, oder das geht schlichtweg nicht.
Die Verunsicherung unter den 2100 SBB-Kundenbegleitern sei groß. Isabel Betschart von der SBB sagt, es handle sich um Ausnahmen, dass auf vollbesetzten Zügen nur noch ein Kundenbegleiter eingesetzt werde. Aber es könne hier und da zu solchen Engpässen kommen. Und sie liefert auch gleich den Grund. Die Zugbegleiter werden für den störungsanfälligen neuen Bombardier-Zug abgezogen und fehlen deshalb auf den regulären Zügen.
Und wir haben ein Tagesgespräch mit SBB-Chef Meier um 13 Uhr. Jetzt ist es 12 Uhr und 42 Minuten. Hier gleich aus der superteure Airbus-Traum. Und danach im Rendezvous Mittag. Der CS-Chef, der eigentlich keine Achterbahnen mag.
Je n'aime pas les montagnes russes. Je suis allé parfois pour mes enfants, mais à chaque fois vraiment à reculons.
Und doch bei der CS seit Amtsantritt Achterbahnfahrt um Achterbahnfahrt macht. Und heute vor einem Jahr.
Entsetzen nach Schulmassaker. Wieder tötet ein Amokläufer in den USA zahlreiche Menschen.
Was die Jugendbewegung Never Again seither in ihrem Kampf gegen Waffengewalt erreicht hat und was nicht. Er ist groß, sehr groß, der A380 von Airbus. Einst sollte das größte Passagierflugzeug der Welt die Luftfahrt revolutionieren. Nun aber holt Airbus den Flieger vom Himmel, weil es schlicht und einfach zu wenig Bestellungen gäbe, wird ab 2021 kein A380 mehr geliefert, heißt es. Aviatik-Experte Matthias Heim, der A380 war der Hoffnungsträger von Airbus. Die Fluggesellschaft Emirates, die mit Abstand größte Kundin, jetzt ist fertig mit Bauen. Was ist passiert?
Ja, der Riesenflieger hat gleich mit mehreren Nachteilen zu kämpfen. Er ist bereits bei der Anschaffung vergleichsweise teuer. Für den Listenpreis von rund 450 Millionen Dollar kann sich eine Fluggesellschaft 2 bis 4 andere Flugzeuge kaufen. Dann ist das Flugzeug auch nicht flexibel einsetzbar, weil die Flughäfen eben speziell ausgerüstet sein müssen für diesen Riesenvogel. Und der Riesenflieger ist nur dann wirtschaftlich und effizient, wenn auch wirklich jeder Sitz besetzt ist.
Das müssen Sie mir jetzt noch genauer erklären. Es wird doch geflogen wie noch nie, da braucht es doch genügend Kapazitäten.
Das ist richtig und es wird in Zukunft sogar noch mehr geflogen. Doch inzwischen gibt es eben andere Flugzeuge, die zwar weniger Passagiere pro Flugzeug oder pro Flug transportieren können, aber eben unter dem Strich für die Fluggesellschaften passender sind.
Welche Alternativen sprechen Sie da an?
Da gibt es beispielsweise das Langstreckenflugzeug A350, auch aus dem Hause Airbus. Es hat nur 2 und nicht 4 Triebwerke, braucht damit auch weniger Treibstoff, kann aber trotzdem rund 15.000 Kilometer fliegen. Und auch vom Konkurrenten Boeing gibt es Flugzeugtypen mit ähnlichen Eigenschaften. Zudem sind diese Alternativen eben flexibler einsetzbar und das alles spricht eben für diese Flugzeugtypen.
Nun hat Airbus Milliarden investiert in diesen A380, jetzt ist Schluss. Wie groß ist der Schaden finanziell und auch vom Image her?
Ja, konkret hatte Airbus rund 18 Milliarden Euro investiert und wirklich Geld verdient. Damit hat Airbus nur ganz wenige Jahre. Aber Airbus kann das zurzeit verkraften, weil das Unternehmen mehr als 7.500 offene Bestellungen hat in seinen Büchern von anderen Flugzeugtypen. Aber was das Unternehmen natürlich schmerzt, ist die Tatsache, dass es jetzt ausgerechnet sein Prestigemodell einstellen muss. Das hat die Airbus-Führung heute ja auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wir haben das ja auch eingangs dieser Sendung gehört.
Erläuterungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Sparen, Kosten senken, Stellen streichen. Mit diesen Massnahmen hat Dijan Thiam die Credit Suisse grundlegend umgebaut, seit er die Leitung der zweitgrössten Schweizer Bank im Sommer 2015 übernommen hat. Aus Sicht von Thiam ist die CS heute gesund. Doch sehen das alle so? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Für den Credit Suisse-Chef Dijan Thiam waren die letzten 3 Jahre eine Achterbahnfahrt. Dabei mag er gar keine Achterbahnen, wie er sagt.
Je n'aime pas les montagnes russes. Je suis allé parfois pour mes enfants, mais à chaque fois vraiment à reculons. Donc, non, écoutez, c'est pas très important, ce que j'ai ressenti.
Aber wie es ihm während des Konzernumbaus ergangen sei, sei nicht wichtig, betont der 56-jährige Ivor. Er spricht lieber über das Erreichte. Kosten gesenkt, massiv gespart, Risiken verkleinert, Kapital vergrößert. Diese Veränderungen waren nicht einfach für die Belegschaft, räumt Thiam ein. Viele Massnahmen seien am Anfang skeptisch beäugt worden, vieles sei nicht gerade populär gewesen.
Moi, il y avait beaucoup de scepticisme par rapport à ce qu'on faisait. C'était pas particulièrement populaire, mais l'organisation a montré un grand courage. Et on arrive aujourd'hui à commencer à récolter les fruits.
Jetzt könnten sie langsam die Früchte der harten Arbeit ernten. Kurz, man habe wirklich aufgeräumt und jetzt steht die Credit Suisse gesund da.
Ça veut dire qu'on a vraiment nettoyé et que la banque est en bonne santé.
Die CS zählt heute weltweit rund 1'000 Mitarbeitende weniger als noch im Sommer 2015 bei Thiams Amtsantritt. Zudem hat die CS Stellen von teureren in günstigere Länder verschoben, als Teil des Sparprogramms. Das verunsichert die Belegschaft. Branchenbeobachter monieren, Thiam habe vor allem gespart. Sie vermissen aber eine Vision, wie der Konzernchef künftig mit der CS die Erträge steigern und Geld verdienen will. Thiam wischt die Bedenken weg. Ja, die Bank habe sich von Geschäften getrennt, habe sich verkleinert, aber dadurch sei sie robuster geworden, krisenfester. Genau wie geplant, so Thiam. Als Beleg verweist er auf Ende 2018. Da spielten die Finanzmärkte verrückt, das Bankgeschäft kam weltweit unter Druck. Dieses vierte Quartal 2018 sei ein Stresstest gewesen für seine Strategie.
Le quatrième trimestre était un stress-test de la stratégie.
Ende 2015, als die Finanzmärkte bereits mal ähnlich verrückt gespielt hatten, habe die alte Credit Suisse noch einen Milliardenverlust eingefahren. Dieses Mal hingegen habe sie trotz Turbulenzen Gewinn gemacht, rechnet er vor. Das wird in ersten Analystenkommentaren auch tatsächlich honoriert. Um seine Kritiker aber ganz zum Verstummen zu bringen, muss Dijan Thiam nun beweisen, dass es ihm tatsächlich gelingt, mit den vielen neuen Kundengeldern den Gewinn dauerhaft zu steigern. Das dürfte sehr anspruchsvoll sein, denn im Bankgeschäft Geld zu verdienen ist deutlich schwieriger als früher.
Evelyn Kobler. Die Polizei hatte einen klaren Auftrag. Sie sollte eine Wohnung zwangsräumen, damals im Frühling 2011 im Emmental. Gegen diese Zwangsräumung wehrte sich der Mieter mit Gewalt. Er erschoss einen der Polizisten, verletzte einen zweiten. Als Waffe nutzte der Täter seine Militärpistole. Das Bundesverwaltungsgericht übt jetzt in einem Urteil deutliche Kritik an der Armee, denn der Täter hätte gar keine Armeewaffe mehr haben dürfen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Der Täter war schon Jahre vor dem Tötungsdelikt auffällig geworden. So hatte er sich in einem militärischen Strafverfahren sehr aggressiv aufgeführt und sich feindselig gegenüber Staat und Gesellschaft geäußert. Nach einer medizinischen Abklärung wurde er schließlich im Sommer 2007 wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung für Dienst untauglich erklärt und aus der Militärdienstpflicht entlassen. Aber seine Militärpistole, die wurde nicht eingezogen. Und die Verantwortung dafür trage die Armee, hält das Bundesverwaltungsgericht jetzt fest. Denn die Armee hätte als Eigentümerin der Waffe dafür sorgen müssen, dass der Mann mit der Militärpistole nicht zu einer Gefahr für Leib und Leben von Drittpersonen wird. Die Vertreter der Schweizer Armee hatten im Laufe des Verfahrens argumentiert, das kantonale Kreiskommando sei verantwortlich dafür, dass der psychisch gestörte Mann nicht entwaffnet wurde. Falsch, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Der Bund habe die Oberaufsicht über Militärbelange. Das kantonale Kreiskommando habe ja nicht einmal gewusst, warum der betreffende Mann für dienstuntauglich erklärt worden war. Deshalb hätte die Logistikbasis der Armee kontrollieren müssen, ob der Mann tatsächlich seine Waffe abgegeben hatte. Weil das unterblieben sei, habe sich die Schweizer Armee widerrechtlich verhalten. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte finanzielle Konsequenzen für den Bund haben. Die Sozialversicherungen, die der Witwe und den Töchtern des getöteten Polizisten eine monatliche Hinterbliebenen- und Waisenrente bezahlen, haben gegenüber dem Staat bereits Regressforderungen erhoben. Der Bund, der das bislang abgelehnt hatte, muss jetzt über die Bücher gehen. Der Mann, der den Polizisten getötet hatte, wurde übrigens bereits ein Jahr nach der Tat zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Im Jahr 2013 verstarb der verurteilte Mörder im Gefängnis.
Und die Armee zog nach der Bluttat im Emmental die Konsequenzen und überprüfte die Dossiers von über 240.000 ehemaligen Armeeangehörigen. Rund 6.000 Waffen wurden eingezogen. Neun Minuten vor eins. In den USA gehört es für viele zur persönlichen Freiheit, eine Waffe zu besitzen, auch wenn dieses Recht immer wieder zu Massakern führt, zum Beispiel an Schulen. Vor genau einem Jahr ist es an einer Highschool in Florida zu einem Massaker gekommen, mit 17 Toten verübt von einem Schüler. Das Massaker von Parkland hat Jugend in Amerika wachgerüttelt und die 18-jährige Emma Gonzalez wurde zur Symbolfigur des Widerstands. Gegen laxe Waffengesetze und gegen Präsident Trump.
6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered.
Diese Jugendbewegung, wo steht die heute? Das wollte ich von Matthias Kündig in Miami wissen.
Nun, die Bewegung ist weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Sie erhält eigentlich kaum noch mediale Aufmerksamkeit. Ja, aus in den letzten Tagen, da sind natürlich einige Artikel erschienen, aber die meisten so mit der Stoßrichtung, was ist eigentlich geworden aus? Und das sind dann meistens Porträts von Schülerinnen, aber auch Angehörige von Opfern. Die Bewegung selber ist aber nicht eingeschlafen. Einige Mitglieder der Bewegung Never Again, die halten unermüdlich Vorträge an Schulen. Und im Hintergrund passiert auch viel Basisarbeit, vor allem um die Bewegung eben auch breiter abzustützen und im Land besser zu verankern. Derzeit werden 8 Regionaldirektoren ausgebildet.
Ich will dieser Bewegung nicht zu nahe treten, aber das tönt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, was da geblieben ist. Hat sie denn nicht viel mehr bewirkt, ganz konkret?
Ja, eigentlich nur marginal. In Florida, da wurden bereits 3 Wochen nach dem Massaker beschlossen, dass das Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren leicht erhöht wurde, von 18 auf 21. Und es gilt nun eine 3-tägige Wartefrist, bis man eine Waffe kaufen kann. Aber eine große Einschränkung ist das nicht. Und man muss sagen, diese Einschränkungen, die werden gerichtlich und auf politischer Ebene bereits wieder angefochten. National sind die sogenannten Bump Stocks verboten worden. Das sind Vorrichtungen, um ein Sturmgewehr in ein Maschinengewehr umzurüsten. Man kann dann 400 bis 800 Schuss pro Minute abgeben. Aber dieses Verbot, das ist nur auf Verordnungsstufe. Das kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, wird gerichtlich auch bereits angefochten. Und nicht mal die NRA, also die Waffenlobby, hat wirklich allzu viel einzuwenden gegen dieses Verbot.
Never Again forderte die Bewegung dieser Jugendlichen vor einem Jahr. Steht diese Bewegung auch heute noch eigentlich stellvertretend für eine Mehrheit der Jugendlichen in den USA?
Ja, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Never again, das steht vor allem für die Mehrheit der Jugendlichen in urbanen Gebieten. Der gemeinsame Nenner ist das Gefühl, dass die Schule doch eigentlich ein sicherer Ort sein sollte. Aber wie man dieses Ziel erreichen soll, mit Einschränkungen beim Waffenrecht oder auf der anderen Seite mit bewaffneten Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen, da gehen auch bei den Jugendlichen die Meinungen zum Teil auseinander. Man kann aber sagen, im Land generell zeigt sich seit ein paar Jahren eine interessante Entwicklung. Auf der einen Seite nimmt zwar die Anzahl der Waffen in den USA zu, aber die Zahl der Waffenbesitzer, vor allem in urbanen Gebieten, die nimmt ab.
Aber die Waffengesetze, die werden nicht wirklich signifikant verschärft. Matthias Kündig, warum nicht? Woran klemmt es?
Ja, das lässt sich primär mit der bereits erwähnten Waffenlobby der NRA, der National Rifle Association, erklären. Selbst viele demokratische Politiker in den USA können es sich nicht leisten, als Waffengegner angesehen zu werden. Denn als solche werden sie schnell mal bezeichnet, wenn sie sich für Einschränkungen im Waffenrecht einsetzen. Und gerade in ländlichen Staaten kommen demokratische Politiker nicht umhin, sich zum Beispiel im Wahlkampf mit einer Waffe zu präsentieren. Die NRA verteilt großzügig Gelder an Politiker und kann über politische Karrieren entscheiden.
Nun haben die Demokraten wieder eine Mehrheit im Repräsentantenhaus seit dem letzten November. Kann man davon ausgehen, dass die Waffengesetze jetzt etwas strenger werden?
Nein, vorläufig ganz bestimmt nicht. Im Repräsentantenhaus werden diese Woche Vorschläge diskutiert, ob und wie Waffenkäufer in Zukunft besser überprüft werden sollen. Die Demokraten, die möchten sogenannte Background-Checks vor einem Waffenkauf für verbindlich erklären, mit nur noch wenigen Ausnahmen. Und diese Vorlage, die hat in der Großen Kammer, wo eine demokratische Mehrheit besteht, durchaus eine Chance durchzukommen. Aber im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Und selbst wenn die Vorlage dann dort doch noch durchkäme, dann würde sie bestimmt am Veto des Präsidenten scheitern.
USA-Korrespondent Matthias Kündig im Rendezvous. In keinem anderen afrikanischen Land leben so viele Menschen wie in Nigeria. Und diese Menschen wählen am Wochenende ein neues Parlament, einen neuen Präsidenten. Über 70 Personen möchten Präsident werden. Aber eine Chance dürften nur der amtierende Buhari und Ex-Vizepräsident Abubakar haben. Beide Männer sind bekannt in Nigeria, beide sind über 70 Jahre alt und diese Tatsache löst vor allem bei der jungen Wählerschaft keine Euphorie aus. Und junge Menschen gibt es viele in Nigeria. Fast 2/3 der nigerianischen Bevölkerung ist unter 25. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Es ist ein beliebtes Freizeitvergnügen für Mittelklasse-Nigerianer, ins Einkaufszentrum zu gehen. So auch für die drei jungen Frauen, die in ihrem Fanta nippen und durch ihre Sonnenbrillen auf den Lake Jabi blicken. Die Anfang 20-Jährigen werden am Samstag wählen gehen, auch wenn sie die Auswahl alles andere als prickelnd finden. Dreh eine Runde in Abuja. Man sieht nur Präsident Buhari und dessen Hauptkonkurrent Atiku Abubakar auf den Plakaten. Die lassen gar keinen Platz für andere Kandidaten. So die 23-jährige Miracle Okono. Sie hätte lieber einen jüngeren Kandidaten, einen, der nicht schon so lange mit der Politelite verbandelt ist. Doch sie weiß, all die jungen Kandidaten haben keine Chance. Ich will ja nicht sarkastisch sein, aber in diesem Land braucht man nur eines, um Präsident zu werden: Geld. Und die Jungen, die haben das nicht. Nach einer 20-minütigen Diskussion über Nigerias Politik sind sich die drei Frauen dann aber doch einig, dass sie für den Hauptkandidaten der Opposition, Atiku Abubakar, stimmen werden. Sie wollen einen Wechsel. Und eine Stimme für einen Jungpolitiker sei ja sowieso eine verlorene Stimme. Auch Edward Duke wird seine Stimme Atiku Abubakar geben. Er sitzt mit einem Arbeitskollegen in einem anderen Café im Einkaufszentrum. Duke stimmt nicht für Atiku, weil dieser so gut sei, sondern das kleinere Übel als Präsident Buhari.
I just feel that the country right now is not being managed properly. The security has gone worse.
Die Sicherheitslage im Land hat sich verschlechtert. Die Wirtschaft ist am Boden und einige Maßnahmen der aktuellen Regierung bedrohen unsere Demokratie.
Really, the democratic institutions are being threatened by the present regime. So
meint der Staatsangestellte. Als Ex-Putschist Muhammadu Buhari vor 4 Jahren das Präsidentenamt übernahm, löste er große Hoffnungen aus. Doch sein Versprechen, das Land aus der Wirtschaftskrise zu holen und für Sicherheit zu sorgen, konnte er nicht einhalten. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram ist nach wie vor aktiv. Erst Anfang Monat kamen bei einem der blutigsten Anschläge in den letzten Jahren mindestens 60 Personen ums Leben. Mehr als 30.000 Menschen machten sich in Folge auf die Flucht. Nigerias Wirtschaft rutschte unter Buhari in die Rezession und einige Gebaren des Ex-Militärs lösten große Kontroversen aus. Zuletzt also vor wenigen Wochen, kurz vor den jetzigen Wahlen, den obersten Richter entließ. Dieser könnte eine wichtige Rolle spielen, sollte das Wahlresultat angefochten werden. Die Kritik, national und international, war groß. Doch Präsident Buhari hat auch viele Anhänger, wie Mustafa Adamu. Ich mag Buhari, weil er nicht korrupt ist. So der 25-jährige Zivilbeamte. Buhari gilt als relativ bescheiden und er ist effektiv gegen die Korruption vorgegangen. Wohl etwas einseitig, sagen Kritiker, vor allem auf der politischen Gegenseite. Oppositionskandidat Atiku Abubakar hingegen gilt vielen Nigerianern als Inbegriff der Korruption. Sein Firmenimperium, welches während seiner Zeit als Zollchef zu wachsen begann, ist riesig. In den Jahren 2000 bis 2008 soll er als damaliger Vizepräsident mindestens 40 Millionen US-Dollar in die USA gebracht haben. Geldwäscherei, so der Vorwurf des US-Senats. Im Jabi Mall-Einkaufszentrum passiert die 24-jährige Sicherheitsberaterin Jamila Ahmed. Und sie gibt ihren Kommentar zum Thema ab. Sie sind doch alle korrupt.
The corruption, everybody is corrupt. It's Nigeria.
Das ist Nigeria. Enthusiasmus für Präsidentschaftsanwärter tönt anders.
Die Reportage von Anna Lemmenmeier. 13.01 Uhr, der SBB-Chef und sein Pannenzug Dosto. Was sagt Andreas Mayer dazu und was zur grundsätzlichen Kritik an der SBB? Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen. Tobias Mayer.
Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus beendet die Produktion des weltgrößten Passagierflugzeugs, des A380. Weil die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Bestellung reduziert habe, lohne sich die Produktion nicht mehr, teilte Airbus mit. Anstatt mit Papierakten sollen Schweizer Gerichte künftig mit elektronischen Dossiers arbeiten. Dafür haben die Verantwortlichen in Luzern das Projekt Justitia 4.0 vorgestellt. Gerichte und Anwälte sollen zudem verpflichtet werden, künftig elektronisch zu kommunizieren. Nach 3 Jahren mit Verlusten hat die Schweizer Grossbank Credit Suisse letztes Jahr wieder Gewinn gemacht. Sie verzeichnete knapp 2,1 Milliarden Franken Gewinn. Im Jahr davor lag der Verlust noch bei über 980 Millionen Franken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.